Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 309 unseres Politik-Podcasts aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Am kommenden Montag werden wir in Deutschland erstmals wieder einen großen landesweiten Streik erleben, wie es ihn wohl lange nicht gegeben hat. Aber auch das ist nur ein im Voraus angekündigter, begrenzter Warnstreik und noch lange kein Arbeitskampf. Ganz anders die Situation in Frankreich, die in diesen Tagen weiter zu eskalieren droht. Gestern hatten im ganzen Land wieder mehr als 1 Million Menschen gegen die von Präsident Emmanuel Macron durchgeboxte Rentenreform demonstriert, nach der das Rentenalter von 62 und auf 64 Jahre steigen soll. Emmanuel Macron bleibt weiter zuversichtlich und hat die Tage erklärt:
Wir müssen einen Weg finden und wir müssen wieder an einem Tisch sitzen. Wir tolerieren keine Ausschreitungen. Das Leben soll so normal wie möglich weitergehen, obwohl einige blockieren. Und dann ist es auch an uns, an mir, die legitime Wut zu hören, die hier ohne Gewalt zum Ausdruck kam.
Er ist also zuversichtlich, dass diese Form richtig und angemessen ist, um Frankreich ein gutes Stück vorwärts zu bringen. Gestern kam es aber zu 450 Festnahmen. 441 Polizisten wurden bei Ausschreitungen verletzt. Seit Wochen halten diese Auseinandersetzungen an. Der britische König hat sogar seinen Frankreich-Besuch in der kommenden Woche abgesagt, denn für Dienstag sind bereits neue Proteste angekündigt. Also, wir wollen an diesem Freitagnachmittag über Frankreich reden. Ich bin Volker Fintermann und ich bin natürlich nicht allein. Aus Paris ist meine Kollegin Christiane Kess zugeschaltet. Christiane, hallo, du warst heute Morgen in Paris nochmal unterwegs. Kannst du uns kurz zum Anfang mal beschreiben, wie im Moment die Situation in der Stadt ist, wenn du durch die Straßen läufst?
Ich bin zum Place de l'Opéra gefahren, wo gestern Abend am meisten passiert ist dann, also nachdem die friedlichen Demonstrationen vorbei waren und die Krawalle losgingen. Und das kann man heute noch ziemlich gut sehen. Also man sieht da schwarze Flecken von, ich vermute, Molotow-Cocktails, die durch die Gegend geschleudert wurden. Das haben wir gestern hier auf den Bildern auch gesehen. Ich habe mit einem Kioskbesitzer gesprochen, der direkt an dem Platz seinen Kiosk hat, der komplett ausgebrannt ist, die Scheiben eingeschlagen wurden. Der relativ, kann man sich vorstellen, verzweifelt war und gesagt hat, ich habe eigentlich nichts anderes als diesen Kiosk und jetzt haben sie mir den kaputt gemacht. Ich habe mit ein paar Männern und Frauen gesprochen auf dem Weg durch Straßen, die teilweise echt unheimlich aussahen, denn man muss wissen, es gibt ja zum einen schon seit Tagen hier einen Streik der Müllabfuhr, das heißt, überall liegt der Müll rum und jetzt sieht es zum Teil noch schlimmer aus, weil dieser Müll gestern durch die Demonstranten, nehme ich an, mutwillig oder auch vielleicht teilweise im Vorübergehen, durch die Gegend geschleudert wurde und jetzt überall verteilt ist in den Straßen. Und das Schlimmste war gestern Abend, ganz viele von diesen chaotischen Müllbergen haben Feuer gefangen. Und ich war in einer Straße, die auch gestern Abend mehrmals im Fernsehen eingeblendet wurde, weil da ein richtig, richtig großes Feuer entstanden ist, wo man Angst haben musste, dass es auf die Wohnhäuser übergreift. Und das war gespenstisch, auch noch heute. Also das hat noch gedampft und noch geraucht. Man hat das auch noch gerochen. Und ja, das waren einfach Szenen der Zerstörung.
Geht es denn nur noch um die Rentenreform oder geht es inzwischen auch schon um mehr?
Ja, das ist gar keine so einfache Frage. Ich hatte sehr, sehr lange und ich begleite dieses Thema jetzt schon seit Wochen, weil es einfach das wichtigste Thema im Moment ist. Ich hatte sehr, sehr lange den Eindruck, es geht wirklich nur um die Rente und eigentlich ist das, glaube ich, immer auch noch der stärkste Punkt, weil es, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz jetzt mittlerweile gehört habe, wenn die Leute sagen, ich will nicht 2 Jahre länger arbeiten, Punkt. Aber manche sagen schon auch, ja, jetzt, also heute auch wieder einer auf der Straße, mit dem ich gesprochen habe, ein Mann, jetzt kommt auch noch das, wir haben doch schon so viel, wir haben jetzt die Pandemie hinter uns, es ist eh alles so schwierig mit der hohen Inflation und der Ukraine-Krieg und jetzt wird uns auch noch diese Reform aufs Auge gedrückt. Da kommt sicherlich noch mehr dazu, aber trotzdem, wir werden ja im Laufe der nächsten Minuten wahrscheinlich auch noch drüber reden. Dieser Stellenwert der Rente in Frankreich, das ist einfach wirklich eine ganz, ganz andere Geschichte als in Deutschland.
Mir gegenüber im Studio sitzt Jürgen König, mein frischer Ex-Kollege, kann ich wohl sagen, aus dem Hauptstadtstudio, der jetzt offiziell im Ruhestand ist, aber für die journalistische Arbeit gibt es nun mal keine Altersgrenze. Hallo Jürgen, du hast damals schon die Rentenreform 2019 erlebt. Du hast die ganzen Gelbwesten-Proteste erlebt. Das, was wir jetzt im Moment in Frankreich erleben, hat das für dich so eine Form Kontinuität oder ist das eine neue Qualität der Auseinandersetzung in Frankreich?
Absolut Kontinuität. Also hallo Volker erstmal, hallo Christiane, meine Nachfolgerin in Paris. Und ich muss sagen, als man mich anrief und fragte, ob ich als Ruheständler trotzdem Lust hätte, hier an diesem Podcast mitzumachen, habe ich sofort ja gesagt, weil ich die ganzen letzten Tage mich so aufgeregt habe über das, was da in Frankreich passiert. Und Christiane, ich gehe gleich ein auf das, was du sagtest, aber nochmal einmal zurück zu diesem O-Ton, den wir gehört haben von Macron. Der sagt also ja, diese Reform sei notwendig und ja, man müsse auf die Colère légitime, also die legitime Wut der Bevölkerung hören. Wir, die Repräsentanten der Regierung, müssten auf diese Wut hören. Dann muss ich sagen, und ich merke schon, wie ich gleich wieder schneller spreche und mich aufrege, weil das ist exakt bis in die Wortwahl hinein das, was ich eigentlich schon 2016 immer vom damaligen Präsidenten Hollande gehört habe, als es um eine Arbeitsmarktreform ging. Darüber reden wir jetzt nicht, aber diese Rentenreform taucht am Horizont schon auf, als Macron 2017 Präsident geworden war. Und wirklich exakt mit den gleichen Worten. Und ich kann nicht begreifen, ich glaube nicht, wie Christiane sagte, dass es vor allem um die Rente geht. Ich glaube, es geht ausgelöst und sehr konkret tatsächlich um die Rente, aber es geht immer auch um sehr viel mehr. Darüber können wir gleich noch im Detail reden. Also da würde ich leicht einen Widerspruch anmelden. Was, ich meine, es sind ja auch keine Demonstrationen. Würde ich das eben wieder kopfschütteln, Christiane, vor deinen Erzählungen oder Beschreibungen da, wenn man sich das vorstellt. Also 10.000 Tonnen Müll sollen es jetzt sein, habe ich gelesen, allein in Paris. Das brennt, das wird durch die Gegend geschossen. Ich habe damals im Zeitalter der Gelbwesten auch, das war so Avenue Kléber, da oben an der Arc de Triomphe, also bestimmt 12, 15 Autowracks, ausgebrannte Autowracks hintereinander stehen sehen und dachte auch, das hat ja mit Protest oder mit Demonstrationen nichts mehr zu tun. Das ist irgendeine Form von Aufruhr, warum auch immer. Also ich bin einigermaßen fassungslos und zwar vor allem darüber, dass diese französische Gesellschaft offenkundig weltweit sichtbar nicht in der Lage ist, ich sag schon gar nicht mehr zu sein scheint, sondern nicht in der Lage ist, sich in irgendeiner zivilen Form über ihre Zukunft zu verständigen. Das ist irgendwie nicht möglich.
Ja, da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, weil ich finde, es ist schon wichtig, auch an der Stelle zu sagen, dass der Großteil der Demonstranten gestern, und es waren eine ganze Menge, mehr als oder gut 1 Million laut Innenministerium, 3,5 Millionen laut den Gewerkschaften, da gibt es immer eine große Diskrepanz in diesen Zahlen, da ist wahrscheinlich viel Wunschdenken dabei. Wie auch immer, es waren sehr, sehr viele und in den letzten Wochen auch. Und der Großteil hat friedlich demonstriert. Also ich finde, das darf man jetzt nicht unter den Teppich kehren. Und es ist bis jetzt auch so, dass die Analyse dieses Ausbruchs der Gewalt, und die ja wirklich schlimm ist, und du hast es, wie du sagst, Jürgen, auch schon mit den Gelbwesten erlebt, dass das aber im Moment so analysiert wird, als würde es zurückgehen auf diejenigen, die man eigentlich als Krawallmacher kennt, in dem Fall sagt der Innenminister, es ist das ultralinke Spektrum, also Linksradikale. Wir müssen ein bisschen abwarten, die nächsten Tage, was da noch an Analyse folgt. Aber ich finde den Punkt wirklich wichtig, dass der Großteil der Bevölkerung friedlich demonstriert hat und auch die Leute, mit denen ich heute gesprochen habe, diese Gewalt absolut ablehnen.
Ich sage, ja, aber, entschuldige, Volker, du willst was sagen, aber ich muss da einhaken, denn genau das hat schon der Innenminister Bernard Cazeneuve noch zu Hollands Zeiten gesagt. Und er hatte recht, der Großteil ist friedlich. Und das habe ich auch selber auch oft miterlebt. Es sind immer wenige. Und es war schon damals das linke Lager, das dann versucht hat, diese Proteste für ihre Zwecke, sagen wir ruhig, zu instrumentalisieren. Es sind auch berufsmäßige, man muss es so sagen, berufsmäßige Krawallmacher, klingt zu harmlos. Das ist schon mehr als das dabei. Und jetzt höre ich auf, weil Volker was sagen.
Ich mag ja diese Merv, mit der ihr hier an den Tag gelegt. Aber ich habe in einem französischen Kommentar gelesen, Frankreich kennt keinen Kompromiss. Und das ist wohl auch Thema, über das wir gleich nochmal intensiv werden reden müssen. Insofern denke ich mal, sollten wir uns vielleicht Stück für Stück vorarbeiten. Diese Krawallerscheinung am Rande, die hat es immer wieder gegeben, gab es auch hier in bestimmten Etappen. Aber das soll nicht unser Hauptproblem sein. Ich finde, wir sollten uns an den Sachfragen ein wenig entlangangeln. Ich kann zum Beispiel sagen, wir haben in Deutschland seit der Wiedervereinigung 16 Rentenreformen mindestens hinter uns gebracht, ohne dass es einmal zu solchen Szenarien gekommen wäre. Auch das wäre ja auch eine Art und Weise, wie politische Diskussionen und Prozesse geführt werden. Das waren zwar alles keine großen Reformen, aber es gab große Abschnitte darunter, die auch wegweisende Eingriffe hatten. Und wenn wir uns jetzt mal auf das Rententhema konzentrieren und damit mal beginnen, Wenn jetzt das Rentenalter in Frankreich von 62 auf 64 Jahre angehoben werden soll, dann werden ja hier viele im ersten Moment erstmal sagen, also die spinnen doch die Franzosen, die sollen sich mal nicht so anstellen. Denn in Deutschland liegt die Grenze ja bald bei 67 Jahren. Aber wie so oft täuscht natürlich der erste Blick, denn diese Verknüpfung von 62 auf 64 Jahren ist ja auch an konkrete Bedingungen geknüpft. Also wie viel oder wie lange man dafür arbeiten muss. Insofern würde ich vielleicht im ersten Schritt das gerne mal aufdröseln. Christiane, ist die Rentenreform eigentlich so weitreichend für die Bürgerinnen und Bürger in Frankreich, dass man auf die Straße gehen muss?
Aus deutscher Sicht tatsächlich nicht, da hast du schon recht. Ich sag mal ganz kurz die Eckpunkte, damit wir da mal einfach nur kurz im Bilde sind. Also klar, Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre, schrittweise, ne, muss man dazu sagen. Also ja, das geht um 3 Monate pro Jahr. Dann genauso schrittweise Erhöhung der Beitragsjahre, die man eingezahlt haben muss, um die volle Rente zu bekommen, von 42 auf 43 Jahre. Das ist im Grunde schon bei der letzten Rentenreform beschlossen worden. Allerdings wird dieses Tempo auf 43 zu erhöhen jetzt schneller vorgenommen. Und das führt jetzt im Prinzip dazu, dass noch immer nicht alle mit 64 abschlagsfrei in Rente gehen können, denn gleichzeitig ist es eben abhängig von der Zahl der Beitragsjahre, und wer diese mit 64 nicht hat, kann keine volle Rente beziehen. Das ist mal das eine. Eine volle Rente, ich glaube, das ist in Deutschland auch nicht so wahnsinnig bekannt. Wenn man die Beitragsjahre nicht hat, kann man eine volle Rente in Frankreich erst ab 67 beziehen. Das ist im Moment so, und daran ändert diese Reform auch nichts. Das wird
also
so bleiben.
Um es nochmal nüchtern zu sagen, man braucht ja 43 Jahre, also Beschäftigungsjahre, um eine volle Rente zu beziehen. Und je nachdem, wann man ins Berufsleben einsteigt, erreicht man das mit frühestens 58, habe ich gelesen, oder eben spätestens 67 Jahren.
Ja, das sind jetzt die Ausnahmen, auf die du schon ansprichst. Es gibt bei dieser Reform eine Vielzahl von Ausnahmen, und dazu gehören zum Beispiel die Leute, die früh angefangen haben. Ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch. Ja. Wir sagen mal grob vor 20 Jahre, und da staffelt sich das dann. Ja, also die können dann vielleicht sogar schon mit 58 gehen oder mit 60 oder mit 62 und so weiter. Es gibt andere Ausnahmen, Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, Menschen mit Behinderung, auch die können früher gehen. Und es gibt ein paar wenige Gruppen noch, deren Berufslaufbahnen als besonders schwer, als besonders belastend gelten, wie zum Beispiel, das betrifft eigentlich staatlich Angestellte, Polizisten oder Feuerwehrleute, zum Teil auch, Pflegerinnen und Pfleger in staatlichen Krankenhäusern, auch die können früher gehen. Aber diese Rentenreform zum Beispiel macht einen recht großen Wurf, und Jürgen, du wirst dich daran erinnern, wie oft das wahrscheinlich hier auch schon Diskussion war. Sie macht Schluss mit diesen ganzen Spezialregimen. Also es gibt ja in Frankreich für Bahnangestellte und so weiter die
über 40 Sonderrentensysteme,
Luxusvariante, ne? Genau, die sehr, sehr früh im Moment in Rente gehen können. Und da wird ein Schlussstrich gezogen, allerdings erst für diejenigen, die neu angestellt werden. Also die jetzt in diesem System schon sind, die wird es nicht mehr betreffen. Die müssen auch ein bisschen länger arbeiten, aber die sind im Grunde an diese, das nennt man hier Großvaterklausel, glaube ich, wenn man das übersetzt. Also die können quasi in ihrem alten, so wie sie eingestiegen sind, auch ihren Job zu Ende bringen.
Einen interessanten Aspekt in dem Zusammenhang fand ich, habe ich mehrfach schon gelesen, dass in Frankreich auch gar nicht so die Debatte jung gegen alt verläuft, wie das hier in Deutschland häufig der Fall ist, nach dem Motto, die Jungen müssen das zahlen, sondern dass die Diskussion häufig ganz anders läuft, nach dem Motto, die Jungen sollen es mindestens mal genauso gut haben wie wir. Also dass dieser Anspruch aufrechterhalten soll. Wir wollen keine Verschlechterungen für die nachfolgenden Generationen. Ist da was dran?
Ja, auf alle Fälle. Also das ist auch wirklich auffällig jetzt gerade wieder mit den Demonstrationen gestern, wie viele junge Leute auf die Straße gehen. Und auch das ist aus deutscher Sicht natürlich relativ wenig nachvollziehbar. Warum macht man sich als 18-, 19-, 20-Jähriger schon Gedanken über die Rente? Ich kann mal ganz kurz sagen, wie es mir geht mit dem Thema persönlich. Wir sind ja als Journalisten immer zur Neutralität verpflichtet, aber dennoch sitzt man da ja mit seiner eigenen Brille
Podcast
auch. Und wenn wir kommentieren dürfen wir die. Ja, genau, da sprengen wir die Grenzen, und wenn wir kommentieren dürfen, dann dürfen wir ja auch persönlich werden. Also bei mir ist es so gewesen, dass es mir am Anfang auch so ging, wie glaube ich euch im Moment, dass ich gedacht habe, was für ein Theater um 2 Jahre länger arbeiten, wo man, darf man ja auch nicht vergessen, hier eine 35-Stunden-Woche hat. Also das kommt ja auch noch dazu, dass es hier teilweise vielleicht ein bisschen gemächlicher zugeht als bei uns. Ich sehe es mittlerweile ein bisschen differenzierter. Ich finde, und das finde ich eigentlich den nächsten spannenden Aspekt in dieser Diskussion, der hoffentlich über die nächsten Wochen hier noch ein bisschen mehr eine größere Rolle spielen wird. Es ist klar geworden, wie viele Leute in Frankreich unter schrecklichen Arbeitsbedingungen arbeiten. Ja, also mein in Anführungsstrichen Lieblingsbeispiel sind die Kanalarbeiter, von denen ich noch nicht mal gewusst habe, dass es die in der Form tatsächlich noch so gibt. Leute, die 40 Jahre lang jeden Tag runtersteigen in die Kanalisation, um diese Rohre sauber zu machen oder zu gucken, dass da alles in Ordnung ist. Und die eine, ich glaube, 15 Jahre kürzere Lebenserwartung haben als der Rest der Bevölkerung. Und dass so jemand sagt, ich halte das nicht bis 64 durch, das kann ich absolut nachvollziehen. Und da gäbe es jetzt noch viele andere Beispiele. Aber da frage ich mich immer so, wo ist denn die Diskussion eigentlich in Deutschland? Weil das hat doch, also Diskussionen in der Richtung habe ich in Deutschland seit den großen Hartz-IV-Reformen damals eigentlich nicht mehr wahrgenommen.
Der Jürgen wollte sich schon zu Wort melden, aber jetzt bin ich mal der nüchterne Statistiker und halte mal eine andere Zahl dagegen. Im Jahr 2019 gingen die Franzosen im Schnitt mit 62 Jahren in Rente, in Deutschland mit 64. Von den 55 bis 64-Jährigen arbeiten im vergangenen Jahr laut Eurostat in Deutschland knapp 74% der Menschen. In Frankreich waren es nur 57% der Menschen. Das sind doch nicht alles Kanalarbeiter. Also da scheint es ja dann doch auch noch einen großen Unterschied zu geben.
Nein, das sind es nicht. Nein, gar nicht. Aber wie gesagt, ich frage mich, es kommen wirklich sehr, sehr viele schlimme Arbeitsbedingungen, prekäre Arbeitsverhältnisse. Wir haben die Diskussion in Deutschland gehabt, aber die ist lange her. Und wenn ich hier höre, ab und zu wird hier ein Vergleich gemacht. Ja, also ich finde, das ist auch ein generelles Problem in Frankreich, dass man sehr wenig über den eigenen Tellerrand hinausschaut. Aber wenn dieser Vergleich kommt und ich höre vor ein paar Tagen Vergleich mit Deutschland, dass eben, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, Volker, vielleicht kannst du da weiterhelfen, dass über wie viele von den über 70-Jährigen oder lass es nur über 67-Jährige sein, immer noch arbeiten, weil ihnen die Rente nicht reicht, dann frage ich mich jetzt mittlerweile, nachdem ich hier über dieses Thema rauf und runter berichtet habe, wo bleibt eigentlich diese Diskussion in Deutschland?
Das ist tatsächlich wahr. Die Zahl ist in Frankreich höher, wächst aber auch in Deutschland allmählich an. Aber jetzt hat sich Jürgen schon zweimal hier zu Wort gemeldet und du bist jetzt dran.
Ich danke. Ja, also ich hatte jetzt mehrere Anknüpfungspunkte. Also dieses Kanalarbeiterbeispiel, finde ich, da hat Volker gut drauf geantwortet. Ich hätte jetzt ähnliche Zahlen auch genannt. Was ich damals, und damit meine ich die erste Debatte um die Rentenreform 2019-20, da wurde immer diese Rechnung 2/3, 1/3 aufgemacht. 2/3 der Bevölkerung seien in sehr guten Arbeitsverhältnissen untergebracht, da in Frankreich häufig Doppelverdiener agieren, würden diese, wo es sich um Familien handelt, auch eine relativ gute Rente bekommen. Aber 1/3 der Franzosen, und das heißt eben vorrangig Jüngere, nicht nur, aber vorrangig Jüngere, hätten gar keine Chance mehr, weil die Arbeitsverhältnisse allgemein so prekär geworden seien, hätten gar keine Chance mehr, überhaupt in irgendein solides Rentensystem hineinzuwachsen, das dann auch am Ende tatsächlich eine akzeptable, also eine wirklich nennenswerte Rente irgendwie zutage fördert. Dagegen hat Macron seinerzeit sehr, sehr viele Programme, sei es angekündigt oder aber schon versucht auf den Weg zu bringen, weil er das Problem auch sah, dass junge Leute oft genug gar kein Interesse mehr dran haben, aber gar keine Chance mehr sehen, in eine vernünftige Rentensituation zu kommen, weil es diese Arbeitsverhältnisse nicht mehr gibt. Frage an Christiane, ist das heute noch so? Und zweite Frage gleich mit, wie wird mit der anderen Seite der Medaille argumentativ umgegangen, dass nämlich Frankreich hoch verschuldet ist, dass es zu haushälterischen Reformen geradezu gezwungen ist, um seine internationale Kreditwürdigkeit nicht zu gefährden und dass es ja auch einen Rechnungshof gibt in Frankreich, der seit Jahren mahnt und mahnt und mahnt, endlich die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. Also es ist ja nicht so, dass Macron das aus Jux und Tollerei macht, sondern er hat mächtig Druck auch seinerzeit, um diese Rentenreform nun endlich auf den Weg zu bringen. Wie wird damit in dieser Debatte argumentativ umgegangen.
Und dass im Vergleich zu Deutschland vielleicht sogar noch hohe Renten gezahlt werden.
Ja, das stimmt auch. Also zur Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen, das ist genau das Problem. Das wird aber auch in der Diskussion jetzt etwas umgedreht. Ich habe durchaus schon junge Menschen sagen hören, wenn die Älteren früher in Rente gehen, sind mehr Arbeitsplätze frei für uns. Also dieses Argument kommt durchaus. Ich weiß überhaupt nicht, ob das trägt, Volker, das kannst du sicherlich besser beantworten. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du direkt mal kurz drauf eingehen, dann sage ich noch was zur Verschuldung.
Naja, allgemein muss man ja schon feststellen, dass so langfristige Beschäftigungsverhältnisse im Rückgang begriffen sind. Ja, es gibt immer mehr diese kurzfristigen Arbeitsverträge, in Frankreich sehr stark ausgeprägt, in Deutschland nimmt das ja zum Teil auch zu. Und insofern sind diese durchgängigen Erwerbsbiografien, die ja für eine gute Rente notwendig sind, die werden Stück für Stück stärker in Frage gestellt. Das sind Freelancer, das sind unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse. Da hat man selten eine hohe Kontinuität, die ja notwendig ist, um wirklich eine gute Rente im Alter zu erzielen. Und das wirft natürlich vieles durcheinander für die junge Generation. Deswegen gibt es ja bei uns beispielsweise auch die Diskussion, jetzt endlich auch mal die ganzen Kleinselbstständigen in die Rentenversicherung, in eine Form der gesetzlichen Rentenversicherung einzubeziehen, die es bislang nicht gibt. Und diese prekären Beschäftigungsverhältnisse dürften auch in Frankreich in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben.
Aber ist das denn eine Milchmädchenrechnung zu sagen, wenn jetzt mehr Leute früher in Rente gehen, dann kann in der jungen Generation, können die schneller nachrücken? Weil das erscheint ja erstmal ganz, also es ist sehr platt logisch, aber das kann ja nicht so einfach sein.
Ja, wenn man davon ausgehen könnte, dass das dann wirklich langfristige Beschäftigungsverhältnisse mit einer hohen Kontinuität und Abgesicherheit wären, dann wäre das der Fall. Aber davon, finde ich, kann man heutzutage nur noch in begrenzten Fällen ausgehen. Das gilt vielleicht für große Industriezweige, wo man weiß, da gibt es eine relativ langfristige Kontinuität. Aber bei den vielen kleineren mittelständischen Betrieben gibt es diese Kontinuität häufig in dem Maße nicht mehr, wie das vielleicht aus Beschäftigungssicht wünschenswert wäre.
Zumal auch, wo jemand geht, oft genug die Stelle gestrichen wird. Und da findet dann eine solche Nachbesetzung gar nicht statt.
Ja, das stimmt, ja. Also zur Verschuldung kommt immer mal wieder als Argument hier vor. Es war so, und das war, ist als, ich würde mal fast sagen, Fehler der Regierung interpretiert worden, dass sie am Anfang der Diskussion damit argumentiert hat. Und dann haben ganz viele gesagt, die Rente soll nicht unser restliches System finanzieren. Und das war etwas, was die Regierung lange versucht hat abzustreifen, dann dieses Argument, und immer wieder gesagt hat, nein, was wir jetzt machen, diese Reform, ist auch wirklich nur für die Rente. Ja, deswegen meine ich auch, Rente hat hier einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Ich habe mal ein Interview mit einem Arbeitssoziologen hier in diesem Zusammenhang gehabt. Der hat diesen, wie ich finde, sehr schönen Satz gesagt, dass die Leute in Frankreich glauben, egal ob sie politisch rechts oder links stehen, dass das Geld schon irgendwo da ist. Man muss es bloß einsammeln und anders umverteilen. Ja, und das ist das, was ich auch ganz stark höre, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte. Also wir glauben wahrscheinlich, oder beziehungsweise das ist auch das Argument der Regierung hier, es gibt nur drei Möglichkeiten, was die Rente betrifft. Also das ist auch das, was von Regierungsseite immer wieder gesagt wird. Entweder wir erhöhen die Steuern und die Sozialabgaben, das wollen wir nicht, weil es ist schlecht für die Wirtschaft. Oder wir senken die Renten, das wollen wir auch nicht. Also bleibt nur der dritte Weg, nämlich das Rentenalter zu erhöhen. Finde ich aus deutscher Sicht sehr, sehr nachvollziehbar. Aber wenn man sich mal die linke Opposition hier anhört, die La France Insoumise zum Beispiel, wirklich sehr, sehr weit links stehend, die das Renteneintrittsalter von 62 auf 60 senken wollen und die Zahl der Beitragsjahre auf 40 und dann das damit erklären, dass sie sagen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu finanzieren. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr einen Rekord an Dividenden, und wenn man die wie die Arbeit in die Finanzierung der Rente mit einbezieht, dann bekommt man Milliarden zusammen. Also das wäre auch, das wollte ich dich tatsächlich auch fragen, Volker, weil ich bin nicht der Renten- oder Sozialsystem-Spezialist, aber ich habe mir natürlich jetzt auch immer wieder die Frage gestellt, ja, gibt es denn einen ganz anderen Weg, die Rente zu finanzieren?
Nein, eigentlich ist das Umlagesystem, wie es in Frankreich auch praktiziert wird und wie es in Deutschland praktiziert wird, insgesamt eines der stabilsten Systeme. Es ist nur mal die Frage, wie passt man das Stück für Stück an demografische Entwicklungen und an haushaltspolitische Entwicklungen an. Die Franzosen geben mit 14% des Bruttoinlandsprodukts jetzt auch nicht viel, viel mehr aus als wir in Deutschland, da bei uns liegt es bei 12%. Es ist nur mal Frage, wie finden die Anpassungsverhältnisse statt. Sie haben im Verhältnis aber auch eine höhere Geburtenrate, sie haben einen viel geringeren Grad Grad an Teilzeitbeschäftigung, wie das in Deutschland für viele Frauen häufig der Fall ist, also die vollständigen Erwerbsbiografien rückwirkend betrachtend, sehen in Frankreich eigentlich immer noch besser aus. Also insofern sind die Voraussetzungen für die Finanzierung des Umlagesystems eigentlich nicht schlecht. Aber im Unterschied zu Deutschland, ich habe schon gesagt, wir haben 16 Reformen seit der Wiedervereinigung gehabt bei der Rentenreform, immer wieder in kleinen Etappen, finden solche Reformen in Frankreich immer nur in großen zeitlichen Abständen ab. Und dann wirkt das natürlich wie ein heftiger Knall. Und das ist auch der Punkt, auf den ich eigentlich gerne als nächstes kommen möchte, wie solche Reformprozesse 49.3, Jürgen, hast es schon gesagt, dieser berühmte Artikel, in Frankreich überhaupt zustande kommen. Denn in Deutschland ist das so, wir führen immer ellenlange Diskussionen vom Gesetzentwurf über die Mitbestimmungswirkungen der ganzen Verbände bis hin dann zum parlamentarischen Verfahren. Und in Frankreich passiert das hier mit 49.3 über Nacht auf einen Schlag, mehr oder weniger. Und das, finde ich, ist ein großer Unterschied.
Wo man dann immer den Eindruck hat, das sei irgendwie illegitim oder irgendwie, also auf jeden Fall nicht ganz in Ordnung.
Einer von euch muss das jetzt mal erklären, diesen 49.3, weil das kennen wir nicht.
Also es handelt sich um den...
Ja, das ist...
Oder bist du, Christiane?
Ja, mach gerne, Jürgen.
Ich habe ihn da lang ist
erlebt als ich. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, 11-mal erlebt. Oder?
Oh, da bist aber du, glaube ich, noch in den Anfängen, wenn ich das etwas angeberisch sagen darf. Aber 11-mal, da komme ich mit Sicherheit auf also ein Vielfaches dieser Zahl in meinen 5 Jahren, weil der damals auch schon vergleichsweise oft angewandt wurde. Also der ist ein Paragraph der Verfassung aus den 50er Jahren. Ich weiß nicht genau wann. De Gaulle hat ihn eingeführt. Genau. Einfach um der 5. Republik, wie er das nannte, einen rationalisierten Parlamentarismus zu schenken. Eine hübsche Wortkonstruktion, ein rationalisierter Parlamentarismus. Das heißt, im Klartext hat das Parlament einfach an die Leine genommen. Also was immer die befinden könnten, da müsse man vorsichtig sein. Das war so die de Gaulle'sche, nicht zuletzt auch, das muss man zu seinen Gunsten sagen, nach den Erfahrungen, die man in Frankreich mit der 4. Republik in den 50er Jahren gemacht hatte, mit permanenten Regierungswechseln. Also da wollte er Frankreich eine starke Hand geben und hat das eben gemacht mit sich als Präsident und mit einer neuen Verfassung. Und da gab es eben solche Maßnahmen. 49.3 ist die härteste Maßnahme. Sie besagt, dass die Regierung Gesetzesdebatten ohne Parlamentsabstimmung beenden kann. Einfach so. Und dafür hat das Parlament 24 Stunden lang die Chance, die Vertrauensfrage zu stellen, ein Misstrauensvotum zu stellen. Wenn das nicht geschieht oder aber wenn das geschieht und die Regierung, wie jetzt wieder erlebt, besteht diese Vertrauensfrage, dann gilt das Gesetz als angenommen. Das haben wir in Frankreich schon sehr oft erlebt. Für mich ist es immer ein bisschen ein Treppenwitz der französischen Geschichte, dass ausgerechnet der heute für die französische Linke immer noch so eine Galionsfigur ist, Michel Rocard, war 3 Jahre Premierminister unter dem sozialistischen Präsidenten Mitterrand, 88 bis 91. Ich war damals schon auch in Paris und habe Rocard noch erlebt. Und der gilt heute so als der große Reformer schlechthin, der Sozialisten. Und er hat so oft diesen 49.3 angewandt, nämlich 28 Mal in 3 Jahren, wie kein anderer Premierminister außer ihm.
Ja, aber ist das nicht der zentrale Grund dafür, dass die Franzosen dann auf die Straße gehen? Weil diese Form oder diese Vorgehensweise jegliche Idee des Kompromisses, was für uns ja normal ist, geradezu ausschließt. Also da findet doch überhaupt keine Bemühung statt nach dem Motto, es gibt ja den Entwurf der Regierung, es gibt die gegenseitigen Entwürfe der Opposition und irgendwie muddelt man sich dann am Ende zusammen und findet einen Kompromiss, mit dem alle Seiten, das ist ja unsere Logik, leben können. Und genau das findet doch in Frankreich nicht
statt. Und das ist eben nur eine Möglichkeit, die Rechte des Parlaments einzuschränken. Es gibt auch Rahmenermächtigungsgesetze, mit denen kann die Regierung dann für eine bestimmte Zeit per Verordnung regieren. Das hat auch Hollande oder dann Manuel Valls in der 2. Hollande-Kabinett hat das immer wieder gemacht. Und das alles hat natürlich zur Folge, dass man sich als Bürger am Ende nicht wirklich vertreten fühlt im Parlament.
Ich bleib nochmal dabei. Die große Kunst der Demokratie ist der Kompromiss. Wo findet der Kompromiss in Frankreich statt? Christiane.
Im Moment gar nicht und daran hat auch nichts geändert. Das gab ja vielleicht bei dem einen oder anderen die Hoffnung nach der Parlamentswahl, als klar war, die Regierung hat keine absolute Mehrheit, dass sie es tatsächlich probieren muss, diese Mehrheitsverhältnisse im Parlament zu schaffen. Und ich würde mal sagen, Elisabeth Borne, die Premierministerin, die ja eigentlich von der Linken kommt und auch die Gewerkschaften auch gut kennt und die Linke, sie hat das wirklich glaube ich, hinter den Kulissen so gut versucht, wie es ging. Aber sie hat es nicht geschafft. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und ich sehe auch überhaupt nicht, wie sie das in Zukunft schaffen soll, weil die Fronten sind so verhärtet. Und das ist durch diese Reform noch mal schlimmer geworden und durch das Anwenden von 49.3.
Aber das war übrigens, Leute mir bitte noch mal. Was hat sie versucht so gut? Also das hört sich so an, als hätte sie an Kompromissen gearbeitet.
Sie hat versucht, Mehrheiten zu finden. Sie hat, absolut, das hat sie. Sie hat monatelang sich mit Gewerkschaften und den politischen Vertretern und so weiter getroffen. Aber es war überhaupt niemand zum Kompromiss bereit. Das ist jetzt auch wieder interessant zu sehen. Macron hat ja in diesem Fernsehinterview, das er vorgestern gegeben hat, den Gewerkschaften vorgeworfen, sie hätten keine Kompromissvorschläge eingebracht, was so nicht stimmt, sondern die Gewerkschaften lehnen tatsächlich strikt ab. Die lehnen diese Erhöhung des Renteneintrittsalters um 2 Jahre strikt ab. Und da wollen sie tatsächlich keinen Kompromiss eingehen. Sie haben aber sehr wohl eigene und andere Vorschläge, wie man das Rentensystem retten könnte oder so erhalten könnte. Ob die in Ordnung sind, ob die auf einer tragfähigen Grundlage stehen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber Fakt ist, man hat keinen Kompromiss gefunden und es verhakt sich immer wieder an diesen 2 Jahren Erhöhung Renteneintrittsalter und deswegen kommt man überhaupt nicht zusammen. Und jetzt war das Dilemma dabei und da hat sich die Regierung meines Erachtens verrechnet, dass die konservativen Republikaner auch nicht mitgemacht haben, weil die Regierung dachte, sie kann auf diese Abgeordneten setzen, weil es eigentlich relativ logisch erscheint erstmal, die Republikaner seit Jahren in ihren Wahlprogrammen stehen haben, sie wollen das Renteneintrittsalter auf 65 erhöhen. Und es natürlich absurd ist, dass sie jetzt nicht für die Erhöhung auf 64 gestimmt haben. Aber die Partei ist mittlerweile eben so zerrissen, dass es so viele Abweichler gibt, dass das nicht durchgegangen ist.
Du hast vorhin gesagt, Christiane, gefragt, wie geht's denn weiter? Und da fiel mir Eric Ciotti ein, der Parteivorsitzende dieser Republikaner, die du erwähnt hast. Er war ja für die Rentenreform, hat es aber offensichtlich nicht geschafft, sich innerhalb der Partei durchzusetzen. Soweit ich dieses Parlament jetzt noch ein bisschen aus der Ferne sehe, wären nur die Republikaner überhaupt mögliche, in Anführungsstrichen, Koalitionspartner dieser neuen Regierung. Du sagst, alle Brücken seien irgendwie im Moment zerbrochen. Oder vielleicht hast du es gar nicht wörtlich so gesagt, aber es kam so an, dass da im Moment keinerlei Aussicht zu bestehen scheint, dass es irgendwie vorangeht. Was wäre eine Lösung, irgendwie doch noch zu einer wirklichen inhaltlichen Verständigung zu kommen? Und noch eine Frage dazu, diese Rentenreform ist ja jetzt sozusagen durch, liegt beim Verfassungsrat. Das wäre die letzte Variante, dass sie eben doch noch gekippt werden könnte. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit deiner Meinung nach, dass das passiert?
Und ich setze noch eine Frage drauf. Wir haben hier viele institutionalisierte Verfahren bis hin zum Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat, so als letzte Instanz, um im politischen Prozess irgendeine Form von Kompromiss zu formulieren. Wie sehen die Instrumentarien da in Frankreich aus? Gibt es Vergleichbares?
Ja, gibt es. Also dann fange ich mit der Frage gleich mal an. Der parlamentarische Prozess von dieser Rentenreform war ja so, dass sie zuerst in der Nationalversammlung in erster Lesung war und dort nicht darüber abgestimmt wurde, weil vor allem die linke Opposition tausende von Änderungsanträgen eingereicht hat und meines Erachtens auch gar nicht wollte, dass dieses Gesetz zur Abstimmung kommt. Dann ist dieses Gesetz, das in einem bestimmten Rahmen eben durch den parlamentarischen Prozess laufen muss, kleine Erklärung als Schlenker. Die Regierung hat es verpackt in ein Finanzgesetz und deswegen ist ein bestimmter zeitlicher Rahmen vorgegeben. Dann kam das Gesetz in den Senat. Im Senat gibt es eine konservative Mehrheit, die hat ein bisschen was an diesem Text verändert in ihrem Sinne und hat diesem Text dann zugestimmt. Dann gab es einen Vermittlungsausschuss, der sich auf einen gemeinsamen Text einigen sollte. In diesem Vermittlungsausschuss haben auch Reformbefürworter die Mehrheit gehabt, haben diesen Text also auch abgesegnet und dann sollte die Nationalversammlung nochmal stimmen und zu dieser Zustimmung oder zu dieser Abstimmung ist es nicht mehr gekommen, weil die Regierung eben Sorge hatte, sie würde keine absolute Mehrheit dort bekommen. Das liefert der Regierung das Argument, ist alles in Ordnung mit diesem parlamentarischen Prozess, der Senat hat zugestimmt, der Vermittlungsausschuss hat zugestimmt und in der Nationalversammlung haben wir was getan, was uns laut Verfassung absolut erlaubt ist, nämlich diesen Verfassungsartikel 49.3 angewendet, um die Reform per Verordnung durchzusetzen. Das zu diesen Institutionen. Verfassungsrat, ist hier noch im Moment noch keine so große Diskussion, aber die Analysen, die ich gesehen habe, gehen in die Richtung, dass vielleicht einzelne Kapitel von dieser Rentenreform gestrichen werden. Denn da sind ja, das ist ja ein sehr reichhaltiges Gesetz. Zum Beispiel kann es sein, dass dieser Paragraph zu Senioren, man will schauen, dass Senioren besser und schneller von Unternehmen angestellt werden, dass der gestrichen wird, weil der eigentlich in diesem Finanzgesetz nichts zu suchen hat. Also worauf die Opposition hofft, ist natürlich, dass das Ganze als nicht verfassungskonform erklärt wird. Aber habe ich meine Zweifel, dass das passiert. Und Jürgen, weil du nach einer Lösung gefragt hast, ich sehe im Moment gar keine Lösung. Also ich glaube, der Weg wird sein, entweder das ist das, worauf die Regierung und Macron setzen, das läuft sich tot mit den Protesten und ich glaube, das kann auch passieren, auch bei den Streiks, weil die Leute es sich gar nicht leisten können, so lange zu streiken. Oder es passiert, und das wäre eigentlich meine Frage an dich, Jürgen, weil das ist das, was mich hier so beschäftigt, kann daraus noch eine neue Gelbwestenbewegung entstehen? Hast du damals, du hast ja die Gelbwesten in Paris erlebt und in Frankreich, ging das von heute auf morgen? Zeichnete sich das ab? Wie hast du das wahrgenommen?
Na, die Gelbwesten kamen von heute auf morgen. Es gab eine Ökosteuererhöhung auf Benzin. Das war eigentlich, und zwar um 6 Cent pro Liter, also schon erheblich. Und dagegen haben sich die gewehrt, die vor allem auf dem Lande leben und sehr viel Auto fahren müssen, um ihre Berufe ausüben zu können. Und da hat man gesagt, das ist irgendwie zu viel. Also war dieser berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und man hat sich dann immer getroffen auf den Kreisverkehren, die an jedem Ortseingang und Ausgang, wer viel durch Frankreich fährt, hat das bis zum Nerv erlebt, immer diese Kreisverkehre. Da hat man sich getroffen, hat dann Kaffee gekocht, Kuchen gegessen und so weiter. Und es entstand ein ziemlich großes Wir-Gefühl. Gelbwesten, eine gelbe Weste muss jeder Autofahrer in Frankreich im Kofferraum dabei haben. Also war auch dieser partizipative Aspekt sehr schnell erledigt. Und schwuppdiwupp waren diese Gelbwesten geboren und forderten natürlich eine Rücknahme der Ökosteuer, aber forderten darüber hinaus auch sehr viel mehr, brachten das ganze Unwohlsein mit dem französischen Regierungssystem, mit der Unnahbarkeit Macrons zum Ausdruck, mit den Ungerechtigkeiten, die dieses gesamte Staatssystem doch in sich trägt. Und plötzlich war das eine Bewegung, über die landesweit berichtet wurde, die sehr große Sympathien hatte, und zwar quer durch alle Schichten. Auch Gutverdienende saßen da plötzlich mit auf den Kreisverkehren. Man hatte das Gefühl, ja, jetzt passiert etwas, dass das Land, dass viele Missstände in diesem Land tatsächlich behoben werden können. Bemerkenswert, dass das eine Bewegung war, die nicht von den Gewerkschaften überhaupt ausgelöst, oder Gewerkschaften waren nicht Träger der Bewegung, so muss man sagen. Auch Parteien, nicht die Gelbwesten, haben sich komplett unabhängig von allen traditionellen Strukturen organisiert. Auch das machte sie damals für Macron so gefährlich. Er hat dann mit Geld gekontert, hat erstmal diese Ökosteuer ausgesetzt. Sie wurde auch später wieder doch eingeführt, aber erstmal wurde sie ausgesetzt. Es gab 10 Milliarden für soziale Projekte, sagen wir mal. Und er hat etwas gemacht, was er heute, glaube ich, nicht mehr tun könnte, nämlich Gesprächsrunden inszeniert. Le Grand Débat, 3 Monate lang überall, das wurde im Fernsehen übertragen, 3 Stunden, 4 Stunden lang, endlos, auch mit Macron selber, aber auch die Bürger sollten alle miteinander in so. Und damit ist diese Bewegung nach und nach irgendwie dann zur Ruhe gekommen, weil man auch das Gefühl hatte, es passierte was und irgendwie kann es besser werden. Irgendwann war dann auch Sommer, alle waren in Ferien und so. Ob es jetzt zu solchen Gelbwestenbewegungen nochmal kommen kann, die Frage habe ich ja auch in einer deutschen Zeitung nochmal gelesen. Ich glaube eher nicht. Die Gelbwesten waren historisch in einer ganz konkreten Situation wichtig. Man fand sich zusammen, um sozusagen das Land zu verändern. Jetzt würde eine solche Bewegung ja auf dem Höhepunkt der Erregung schon anfangen. Denn die Gelbwesten haben sich damals radikalisiert, wurden auch instrumentalisiert von extrem links, extrem rechts. Die haben das für sich versucht zu beanspruchen. Jetzt würde man schon auf einem hohen Erregungspotenzial beginnen. Das Ziel ist jetzt klar, weg mit der Rentenreform. Nur dafür brauchen wir keine Gelbwestenbewegung mehr, um dieses Ziel zu formulieren. Also es fehlt, ich glaube eher, die Krawalle werden sich weiter radikalisieren, noch schlimmer werden. Wenn ich das denke, was du, Christiane, eingangs erzählt hast, kommt mir das so vor. Aber ich glaube, eine Wiederholung Begegnung dessen wird es so eher nicht geben.
Ich würde gerne noch mal ein Stück weit zurück zur Kompromisskultur in Frankreich kommen. Christiane, du hast zwar gerade den ganzen Prozess geschrieben, den es da auch bei Vermittlungsversuchen gegeben hat, aber immer waren das dann doch wieder Mehrheiten der Befürworter. Und ich hatte nicht das Bild, dass an irgendeiner Stelle auch die oppositionellen Kräfte sagen, okay, wir sind nicht mit allen zufrieden, aber wir können jetzt mit der Reform in dieser Art und Weise können wir leben. Wir tragen das mit. Wenn wir dran sind, machen wir es anders, aber wir tragen das in Teilen mit. Diesen Prozess habe ich jetzt in deiner Beschreibung nicht so wahrgenommen, sodass man doch jetzt am Ende auseinandergegangen ist. Deswegen hat ja auch der Präsident diesen Artikel 49.3 gezogen, um es in Alleinherrschaft durchsetzen zu können. Und die Opposition steht auf allen Seiten von links und rechts wieder total dagegen und sagt also nicht mit uns. Und das hat ja nichts mit eigentlichem Kompromiss zu tun. Der würde ja bedeuten, in einer grundsätzlichen Frage, wie gesagt, wir sind nicht mit allen Details zufrieden, aber im Großen und Ganzen können wir mit den Grundsätzen der Reform leben und dass man das auch ins Land transportiert. Weil so hat man das Gefühl, jeder steht für sich da und würde es am liebsten gerne ganz anders machen.
Also, Entschuldigung, wenn ich noch Christian noch einsatz. Du argumentierst so unglaublich vernünftig, Volker. Also ich muss fast ein bisschen lächeln, weil das so freundlich, so zugewandt, auch dem politischen Gegner zugewandt. Ja, also du gibst ein bisschen, ich gebe ein bisschen und irgendwo treffen wir uns in der Mitte. Das ist so eine Idealvorstellung und die ist in Frankreich vollständig unvorstellbar. Ich wollte noch einen Satz sagen, Christiane, dann lasse ich dich. Nämlich Kompromiss. Ich habe auch im Privaten damals mehrfach die Situation gehabt, mit Nachbarn zum Beispiel, in einer vollkommen harmlosen Situation, Kompromisse zu finden. Auch da war es nicht möglich. Es gibt ein Entweder-Oder. Mit einer Nachbarin habe ich mich gut verstanden. Wir haben auch darüber gesprochen. Und sie sagte, Kompromisse einzugehen sei ein Zeichen von Schwäche. Von Niederlage macht man nicht, tut man nicht. Das kann ihre Privatmeinung, es gibt sicherlich auch andere Stimmen. Aber das war so auch, ich fand es damals total interessant, weil es auch, wo es im Kleinen schon sehr schwer ist oder vielleicht auch unmöglich, Kompromisse zu finden, umso wie viel schwerer ist es dann im Großen.
Ja, aber das ist ja gerade die Kultur, die uns ein gutes Stück weit hier auszeichnet, dass wir genau das gelernt haben. Ja, wie gesagt, dass Demokratie darin besteht, eben solche Kompromisse zu finden, auch wenn man natürlich nicht mit allen Punkten einverstanden ist oder sein kann.
Ja, ich muss sagen auch, dass das genau der Punkt ist, seitdem ich hier bin, bei dem ich denke, mein Gott, wie gut funktioniert das in Deutschland? Also das ist tatsächlich so und ich hoffe, dass wir uns diese Kompromisskultur noch sehr, sehr lange erhalten können. Es kommt ein, ich würde auch alles das unterschreiben, was Jürgen jetzt gerade gesagt hat. Es kommt auch noch ein Punkt dazu. Es geht ja gar nicht in die Richtung, dass es besser wird, sondern es wird ja schlimmer. Denn wir haben in diesem Parlament zwei Extreme, die so stark sind wie noch nie. Der Rassemblement National sitzt mit 88 Abgeordneten in der Nationalversammlung, hat er noch nie gehabt, hat Marine Le Pen mit ihrer Partei noch nie erreicht. Und auf der anderen Seite sitzt La France Insoumise, also von Jean-Luc Mélenchon, der ist den meisten sicherlich auch ein Begriff, dieses linke Urgestein, der eigentlich die ich weiß nicht, Jürgen, du siehst es vielleicht ähnlich, wirklich eigentlich die Radikalität in Person ist, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben noch
auch ein, Entschuldige, ein Demagoge, ein Populist, also das muss man schon auch härter sagen.
Ein Demagoge, der unglaublich gut reden kann, aber also ein Zuspitzer bis zum geht nicht mehr. Aber die Leute können ihm, glaube ich, folgen, weil er ist sehr, sehr klar auch in seinen Aussagen. Aber auf alle Fälle ist es so, wir haben diese zwei extremen Ränder und La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon hat sogar noch ganz viele linke Parteien mehr oder weniger geschluckt, weil es unter anderem den Sozialisten so schlecht geht, weil die Grünen hier nie richtig eine Chance haben, hochzukommen. Ist es La France Insoumise gelungen, die anderen dazu zu überreden, gemeinsame Wahllisten fürs Parlament zu machen. Und vielleicht schaffen die es nochmal irgendwann, sich von dieser Übermacht zu emanzipieren. Aber Fakt ist, wir haben einen ganz starken rechten Rand, einen ganz starken linken Rand und in der Mitte nur noch Macron. Und was passiert denn, wenn Macron weg ist? Also seine Präsidentenpartei, die jetzt mittlerweile Renaissance heißt, die ist ja gar keine richtige Partei. Das ist eine Bewegung, die steht für nichts, so wie die traditionellen Parteien, wie die Konservativen, jetzt Les Républicains, wie sie jetzt heißen, oder die Sozialisten mal standen. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Renaissance eine Chance hat zu überleben, wenn Macron weg ist. Und das ist sicherlich das Problem. Und bei den nächsten Wahlen werden wir es sehen. Also es gibt genügend Leute, die jetzt schon sagen, das nächste Mal wird die Marine Le Pen dann eben das Rennen machen.
Und gibt's in dieser Polarisierung auch irgendwelche Kräfte, die sagen, es könnte und sollte auch anders gehen?
Ja.
Oder würdest du sagen, die Polarisierung nimmt deutlich zu?
Also das spiegelt eben das Parlament im Moment wider. Aber wenn es jetzt nicht früher Neuwahlen gibt, als es sein sollte, wären die ja erst in 4 Jahren. Und ich finde, da kann noch sehr viel passieren. Und interessant ist auch, dass auf lokaler Ebene oder auf regionaler Ebene diese alten Volksparteien wie die Sozialisten oder eben die Konservativen durchaus noch ganz gut verankert sind. Aber ob das reicht für eine richtige Wiedergeburt auf nationaler Ebene, ich bezweifle es ehrlich gesagt.
Zwei Fragen, Christiane. Wird denn Mélenchon nochmal antreten? Er ist ja im Moment nicht mehr im Parlament, aber als Stimme natürlich dauerpräsent. Ja. Als Präsidentschaftskandidat nochmal antreten? Zweite Frage, was sage ich mit Edouard Philippe, der bei den Republikanern ausgestiegen ist, dann Macrons Premierminister war, jetzt wieder Bürgermeister in Le Havre, und das bleibt er? Weil der galt mal als großer Hoffnungsträger. Ich fand den auch immer sehr sympathisch, klug,
das gilt
vernünftig.
Ja, genau, der wäre eben so eine Stimme, weil ich habe mich jetzt gerade gefragt, Volker, als du das gefragt hast, ob es nicht dann letztendlich doch so ist bei den nächsten Wahlen, dass eben doch wieder eine Person der Mitte gewinnt, also die jetzt vielleicht nicht unbedingt so Macron-Profil hat, aber Edouard Philippe wäre zum Beispiel so jemand, und man sagt ihm ganz eindeutig Ambitionen für die nächste Präsidentschaftswahl voraus, und das wäre eventuell so jemand, der dann eben doch die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen kann im zweiten Wahlgang. Mit Mélenchon würde ich sagen, das ist im Moment ungewiss. Er war ja auch etwas so von der Bildfläche verschwunden, weil er eben nicht mehr im Parlament ist. Aber er kommt jetzt ganz stark wieder mit diesen Protesten, weil er ist auf jeder Demonstration und gibt bereitwillig seine Interviews und O-Töne und nutzt das sehr, sehr stark. Ich glaube fast, er bereut es, dass er die Bühne des Parlaments nicht mehr hat. Ob er nochmal antreten wird, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist zu früh, das zu sagen. Ich glaube, er hat eigentlich keine Ambitionen. So hat er es, meine ich mich auch zu erinnern, auch ganz eindeutig gesagt. Aber wer weiß, was in 4 Jahren ist,
aber
wenn es keinen anderen gibt.
Das hört sich für mich so ein Stück weit an, als nach dem Motto, die Mitte gewinnt nur, wenn man genügend Angst vor der Radikalisierung nach links oder nach rechts hat, oder?
Ja, das ist ja auch so. Also das ist auch jetzt ganz stark in der Diskussion immer wieder, dass die Leute sagen, Macron hat ja sowieso nur gewonnen, weil er im zweiten Wahlgang Le Pen sich gegenüber hatte und weil die Leute Front machen wollten gegen den Rassemblement National. Und ganz viele, die jetzt sagen, das mache ich nicht mehr, das war ein Fehler, ich habe das gemacht, ich habe Macron mit Bauchweh meine Stimme gegeben, ich wollte eigentlich nur Le Pen verhindern, beim nächsten Mal wähle ich sie.
Das ernüchtert mich ein wenig. Diese Debatte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte gehofft, dass Frankreich eine andere Entwicklung nimmt, aber ihr lasst mich mit einem nüchternen Bild zurück. Und insofern würde ich mal sagen, an der Stelle ziehen wir auch mal einen Schlussstrich zur Rentendebatte in Frankreich. Das war zumindest jetzt unser Politik-Podcast, Ausgabe 309 aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Fragen, Ideen und Hinweise wie immer gerne, entweder per Sprachnachricht bei Signal oder WhatsApp an die Telefonnummer 0160 9130 7007 oder natürlich auch per Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Wir haben für immer eine redaktionelle Betreuung, das macht der Moritz Metz, und an der Technik war heute Ralf Seidler, und hier im Studio verabschieden sich
Jürgen König,
Christiane Kess
und Volker Findhammer. Ja, ich habe jetzt einmal einen knallharten Schlussstrich. Wir haben eine Dreiviertelstunde, Leute, aber ihr wart gut.
Also ich
habe viel gelernt.
Über Macron, das macht doch Spaß, muss ich ja ehrlich sagen. Ich glaube, ich hätte gerne noch mehr geschimpft. Ich finde es wirklich empörend, dass ein Volk, die mit einer solcher Arroganz beansprucht für sich Welthauptstadt der Mode, der guten Küche, der Kultur, der Wiege der Demokratie, alles Begriffe, die man immer hört, und leistet sich solche Bilder und eben dieses diese Unfähigkeit, sich zu verstehen.
Hat man sowas nie gelernt. Dann hat man sowas tatsächlich politisch nie gelernt.
Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich kann dir eine gute Geschichte bieten. Die hatte ich noch mir aufgeschrieben, falls mir nicht mehr einfällt. Und zwar habe ich nochmal in die Geschichtsbücher gestern Abend geguckt, dass ja doch die verfassungsgebende Versammlung 1791, wir müssen weit zurückgehen, in die Revolution. Die Franzosen beanspruchen ja immer, revolutionär zu sein. Und da haben ja die Bürger gewonnen. Die Obrigkeit, der Adel, war abgeschafft. Die neue Obrigkeit waren die Bürger. Ne? Seit Dantons Tod wissen wir das alles. Bürger Danton. Neben den Bürgern gab es keine andere Obrigkeit. Das, was ich jetzt bringe, ist nicht Interpretation, sondern einfach die Fakten. Es gab neben den Bürgerlichen keine andere Obrigkeit. Und was die Bürgerlichen gemacht haben mit dieser neuen Verfassung, waren alle Zusammenkünfte, die überhaupt nur denkbar sind, zu verbieten. Also keine Kaufmannsgilden mehr, keine Zünfte mehr. Auch alle Formen des Sich-Versammelns wurden abgeschafft, um diese neue Regierung nicht zu gefährden. Diese Gesetze haben dazu geführt, dass 70 Jahre lang über Streiks nicht mal geredet werden durfte in kleinen Zirkulär, weil es auch entsprechend Polizeien gab, die das überwacht haben. Der erste Verein durfte 1901 gegründet werden. Da erst gab es ein neues Versammlungsrecht. Und während dieses ganzen ja sehr langen und auch sehr bedeutenden 19. Jahrhunderts lief das gesamte gesellschaftliche System darauf hinaus, auf den Einzelnen zu schauen, eben privilegfrei das Individuum, worauf die Franzosen mächtig stolz sind, und den Staat. Zwischen dem Einzelnen und dem Staat gibt es nichts. Und wenn wir jetzt die Debatte uns zurückrufen, die wir eben geführt haben, dann man kann es lange strapazieren, inwieweit das eine mit dem anderen zu tun ist, auch schon wieder 124 Jahre her. Gleichwohl, das hat eine so lange Tradition. Hier bin ich und da ist der Staat und dazwischen ist gar nichts.
Das hätten wir echt noch gut noch gebrauchen können. Das war jetzt sehr erhellend.
Ja. So ist es. Hinterher sind wir beschlagen.
Ja, das trifft es sehr gut.
Ja. Hier ist Moritz aus der Regie. Würdet ihr sagen, wir können diesen Abschnitt einfach mit reinnehmen? Einfach hinten dran als Outtake?
Wenn der jetzt drauf ist.
Guck doch mal, ob sich das
weiter lässt. Ja. Ralf, hast du das noch aufgenommen?
Ja. Danke, ganz herzlichen Dank auch, Christiane, an dich. Ja, ich habe viel gelernt.
Ja, auch danke.